Ich hatte ja immer, wenn ich das Stück gesungen habe, das Problem, welche Ausgabe nehme ich? Ja. Weil es auch keine Ausgabe gibt, in der man einfach durchgehen kann. So, man muss immer irgendwann in den Anhang blättern und dann wieder zurück.
Doch nun liegt das Osteroratorium Bachwerke-Verzeichnis 249 bei Breitkopf und Hertel als Fassung letzter Hand erstmals als Urtextausgabe mit vollständigem Aufführungsmaterial vor. Der nuancenabwägende Altus- und Musikwissenschaftler David Erler widmete sich akribisch den diversen Fassungen.
Und deswegen habe ich versucht, die Fassung letzter Hand, die es wahrscheinlich ist, also eben aus den 1740er Jahren, abzubilden im Hauptteil.
Wahrscheinlich dann doch die letzte Fassung, die chorische.
Gotthold Schwarz, Bassbariton und Nachfolger von Johann Sebastian Bach in Leipzig als Thomaskantor von 2016 bis 2021, genießt zahlreiche Feinheiten in der neuen Ausgabe des Osteroratoriums zu entdecken und zu hinterfragen.
Was mag er bevorzugt haben?
Das ist immer die Frage, ne? Warum hat er das gemacht? Ja. Es gibt einfach mehrere Fassungen von dem Stück und es hat Bach über wirklich viele Jahre und Jahrzehnte eigentlich begleitet. Also es ging in den 1720er Jahren los, 1724, 25 ging das los mit einer Urfassung und die letzte Aufführung ist, oder die letzte bekannte Aufführung ist irgendwann in den 1740er Jahren gewesen und im Laufe dieser Jahre hat sich das Stück doch einige Male gewandelt.
Bei Johann Sebastian Bach ist es ja gängiges Prinzip, dass er aus weltlicher Musik geistliche Musik macht und wohlgemerkt nur in diese Richtung. Also geistliche Musik geht nicht mehr zurück, zu transportieren, zu parodieren in eine weltliche Musik.
Der Kantor der Frauenkirche Dresden, Matthias Grünert, zeichnet verantwortlich für den Klavierauszug und die Continuo-Aussetzung zum Osteroratorium, das auch in weltlichen Gefilden wurzelt.
Und man hat hier in Dresden natürlich gerade besonders den Bezug zu Bachs weltlicher Musik, die er komponiert hat, in der Hoffnung, dann Hofkompositeur zu werden, was er dann ja auch war. Und in dieser Funktion hat er dann ja auch fleißig für den Hof hier komponiert. Und diese Werke, also Stichwort Weihnachtsoratorium, diese Werke hat er dann adaptiert für seine großen Oratorien. Oder eben, ja, H-Moll-Messe ist auch ein ganz prominentes Beispiel. Das ist ja im Prinzip ein Lexikon all dessen, was Johann Sebastian Bach vorher schon komponiert hat in verschiedenen Satzweisen, ob das jetzt eine strenge Fuge ist oder ein Concertatosatz. Und das war durchaus auch für die weltliche Musik so bestimmt und hat das dann eben auch transportiert für die geistliche Musik.
Besonders die Sinfonia besticht mit einem feierlichen Klang, der zunächst nicht österlich orientiert war.
Weil das ursprüngliche Stück entstanden ist zu einer Geburtstagsfeier des Herzogs Christian zu Sachsen-Weißenfels. Im Februar 1725 war das. Und dann war die Musik halt da und nur für diesen einen Anlass. Und es wäre doch schade gewesen, diese schöne Musik, die er da geschrieben hat, nur für diesen einen Anlass komponiert zu haben und dann wieder in der Schublade verschwinden zu lassen. Und deswegen hat Bach dann gleich zu Ostern 1725 höchstwahrscheinlich dieselbe Musik verwendet, um eine Osterkantate oder ein Osterspiel daraus zu machen.
Somit erklingt weltliche Musik von Johann Sebastian Bach im geistlichen Kontext nicht minder stimmig?
Das kann man so einfach ausdrücken, ja. Also ich meine, Bach hat ja ohnehin komponiert unter der Maßgabe alle Musik zur Ehre Gottes, ne? Und deswegen war das Sujet, glaube ich, erstmal zweitrangig, denn er hat sowieso zur Ehre Gottes komponiert. Und ob es dann jetzt weltlich oder geistlich war, das hat sich so ergeben aus dem Anlass. Aber natürlich war es so, dass wenn man so einen weltlichen Anlass hat, sage ich mal, wie so eine Geburtstagsfeier oder eine Ratswahl oder sowas, das gab es halt nur einmal und dann war das weg. Ostern, Weihnachten, Pfingsten oder sowas, das kommt jedes Jahr. Das Kirchenjahr wiederholt sich jedes Jahr und deswegen ist es schon ganz schön, sowas dann ja weiterverwenden zu können, um es eben immer wieder aufgreifen zu können.
Witzigerweise war ja das Osteroratorium das allererste Werk, das ich jemals von Bach zu singen bekommen habe. Und da war ich zarte 16 Jahre alt und hatte von nix eine Ahnung.
Bedauerlicherweise gibt es mit der Solistin Dorothee Mielz keine Einspielung vom Osteroratorium, weder von ihrer ersten Aufführung noch von weiteren, im Zusammenwirken mit Philipp Herwege zum Beispiel. Anlässlich der Bitte, Perspektiven auf dieses viel zu selten zu hörende Werk, besonders im Vergleich zum Weihnachtsoratorium, zu formulieren, widmet sich diese ferne Welten berührend nah herbeisingende Sopranistin mal wieder dem Osteroratorium und gerät ins Schwärmen.
Dieses Adagio, das ja wirklich einem das Herz zerreißt, das ist so schön, das hatte ich ganz vergessen. Ich hatte ganz vergessen, dass das da auch drin ist. Und das schafft so eine Tiefe in diesem Werk, weil das ist ja beides, hat zugleich seine Berechtigung. Dieses große, tief empfundene Leid, das Bach so hervorragend ausdrücken kann und indem er aber immer auch innerhalb dieses Adagio-Satzes ja immer doch mal ein Fensterchen zum Licht offen lässt. Weshalb ich Bachs Musik immer so unfassbar heilend finde auch.
Das hat ganz viele verschiedene Affekte und Stimmungen. Es geht unglaublich spritzig und freudig los, so wie man irgendwie Ostern mit Osterlachen verbindet und der Freude über die Auferstehung. Und es kommt aber zugleich auch so ein, gleich der zweite Satz, so ein ganz getragener Instrumentalsatz, wo man irgendwie nochmal zurückgeworfen wird auf diese Karfreitagstrauer, dunkle Stimmung. Und so zieht sich das durch das ganze Werk eigentlich durch. So dieses von zu Tode betrübt zu himmelhoch jauchzend eigentlich so rum.
Der spannendes Werk.
Sebastian Posse-Schöning, Lektor für Chormusik bei Breitkopf und Hertel.
Und ein ungewöhnliches Oratorium. Es ist im Grunde vom Chor nur im Eingangs- und Schlusssatz wirklich eine Mitwirkung. Ansonsten vor allem solistisch gesungen. Aber diese Chöre, die sind schon toll. Ja. Und die begeistern einen und die können auch mitreißen.
Wenn man als Interpret auch nur eine falsche Note spielt, das ist echt ein herber Verlust für die Musik.
Kantor der Dresdner Frauenkirche, Matthias Grünert.
Das gibt andere Komponisten, da kann man drüber hinwegsehen, fehlt mal ein Ton oder ist ein Streifschuss auf der Taste, naja, gut. Aber bei Johann Sebastian Bach ist das schon ein kleines Drama. Und auf Notentext bezogen sehe ich da auch, es ist gut, dass es noch neue Editionen gibt von Bachschen Werken, weil tatsächlich noch ein paar Lesarten anders sind und auch nochmal eine Quelle neu aufgetaucht ist. Und das finde ich bei Bachscher Musik schon extrem entscheidend, dass man einen Notentext hat, der wirklich musikwissenschaftlich ganz sauber aufgearbeitet ist und eben auch die Varianten mitteilt.
Es gibt in dem Fall Ossia-Varianten, also ganz besonders natürlich in der Sopranarie, wo es eine frühe Fassung gibt mit einem anderen Text im B-Teil einfach. Also der Text nimmt ein paar andere Wendungen. Also er hat keinen komplett neuen Inhalt, sondern er hat kleine Details, die anders sind. Und demzufolge ist auch der Stimmverlauf ein bisschen anders. Und das haben wir versucht in der Ausgabe abzubilden, indem wir eben als Ossia, also Alternativvariante, die frühe Form noch mit abgebildet haben, damit man beides aufführen kann, wenn man es möchte.
Also ich finde das großartig, dass ein Sänger, der mit diesem Stück ja auch permanent konfrontiert ist, er wird ja selten mit sich ein Musiker so theoretisch mit Quellen beschäftigen. Das finde ich ganz toll, dass da nochmal ein Neuansatz gemacht worden ist und im Detail tatsächlich nochmal ein paar Stellen revidiert und hinterfragt worden sind. Denn das ist für mich als einer, der eine Musik leitet und einstudiert, essentiell wichtig, einen gut fundierten Notentext zu haben, natürlich auch fehlerfrei zu haben. Es gibt durchaus Verlage, die da nicht so ein gründliches Lektorat haben. Das habe ich bei Breitkopf und Hertel so wertgeschätzt, dass wir dort so gründlich an der Sache sind und wirklich versuchen, jeden einzelnen Fehler nochmal rauszufischen. Das geht ein paar Mal hin und her. Das finde ich ganz großartig.
Lektor Sebastian Posse-Schöning geht es mit größter Aufmerksamkeit um jegliches Detail. Aus zwei Gründen.
Mir geht es im Grunde natürlich am Ende des Tages um eine gute Ausgabe, die wissenschaftlich ist, aber halt auch praxisnah ist. Die Ausgabe, die geben uns ja eine Partitur ab, entweder irgendwie in eingerichteter Form einer alten Ausgabe oder er sogar selber gesetzte Notendaten. und dann ein bisschen Wind zusammen einrichten und schauen, dass die möglichst praxistauglich ist.
Ein Klavierauszug ist natürlich für die Praxis also unbedingt nötig für einen Chor und auch für Solisten. Die meisten greifen einfach auf Klavierauszüge zurück und deswegen braucht es das ganz zwingend. Umso besser, dass es das auch nochmal neue gibt und dass der Matthias Grüner das gemacht hat.
Bei Johann Sebastian Bach, man weiß ja nicht, war es ein Cembalo, war es eine Orgel? Es war meistens natürlich von der Orgel aus musiziert. Man weiß nur, es gab einmal eine Osterzeit, da war die Orgel, die sonst den Chor in der Thomaskirche begleitet hat, kaputt und man hat das Cembalo verwendet. Das weiß man. Es heißt aber natürlich nicht, dass immer das Cembalo mitgewirkt hat, aber ein Doppelakkompagnement ist immer auch noch schön, also Cembalo und Truhenorgel. Also ich habe eine Stimme geschrieben für Truhenorgel oder für Continuoorgel, so dass die ist relativ leicht ausgesetzt, so dass wirklich jeder Orgelschüler, also ein Kirchenmusiker muss ja immer mal sehen, wen setze ich dort an die Truhenorgel hin. Es ist ja nicht immer die Luxusmöglichkeit wie Dresden, dass man eine Hochschule für Kirchenmusik hat und etliche Orgelstudenten um sich schart. Es gibt ja auch die Kleinstädte und der nächste Organist ist weit entfernt und man hat aber vielleicht einen guten Orgelschüler, der das dann spielen kann. Also es ist keine komplizierte Aussetzung, sondern es ist eine Aussetzung, die wirklich auch für die praktischen Verhältnisse vor Ort gilt.
Ja, dass man sich an das hält, was der Meister geschrieben hat. Dass man weiß, dass er mit den Gegebenheiten, mit denen er oft nicht zufrieden gewesen ist, das hat einsetzen wollen und dann auch müssen. Und er hat eine große künstlerische Substanz dabei geliefert.
Gotthold Schwarz betont, wie wertvoll es sei, sich in das Osteroratorium bis in jede Note, in jedes Wort hinein zu vertiefen, dem Zusammenwirken von Text und Ton zu widmen.
Hier ist die Grund, hier der Stein, der solche Zuge denkt. Wo aber wird mein Heiland sein?
Mit dieser Gelassenheit dort zu landen in dieser Reihe, das ist ja ein Ergebnis des Rezitativs vorher.
Ja.
Die beiden, hier ist die Gruft und hier der Stein, der solche zugedeckt, wo aber wird mein Jesus sein? Und dann plötzlich erst vom Tode auferweckt. Hier sehe ich mit Vergnügen das Schweißtuch abgewickelt liegen. Und dann kommt plötzlich diese, ach, jetzt bin ich aller Sorgen ledig.
Hier sehe ich mit Vergnügen das Schweißtuch abgewickelt liegen.
Neben dem schlicht niemals alternden musikalischen Facettenreichtum von Johann Sebastian Bach steht dieses Oratorium für ein Fest, dessen Ursprung immer mehr ins Hintertreffen gerät.
Also Osterhase und Schokoeier sind ja wirklich banale Randerscheinungen, die aber heutzutage zur Hauptsache aufgeblasen werden. Ja, das wäre interessant zu wissen, wenn man die Leute auf der Straße fragt, wissen die denn eigentlich noch, was wir da feiern genau? Und natürlich wäre das ein großer Wunsch, das vielleicht ausgerechnet mit Bachs Osteroratorium das irgendwie mehr ins Bewusstsein zu rufen.
In langer Tätigkeit da gegenüber.
Gotthold Schwarz mit Blick auf die Leipziger Thomaskirche.
Wir haben immer gesagt, Leute, was wir hier machen, ist keine Museumsmusik, sondern es ist aktuelle geistliche Aussage. Man stößt auf eine Textstelle, was soll das bedeuten? Und das ist so das Wunderbare, dass man dort angeregt wird, sich mal mit einer Formulierung und mit dem Inhalt auseinanderzusetzen. Und deswegen ist es ja immer wieder neu, dass wir es immer wieder neu musizieren dürfen. Und da entdeckt man immer wieder neue Dinge.
Die neue Edition des Osteroratoriums Bachwerkeverzeichnis 249 bei Breitkopf und Hertel als Fassung letzter Hand erstmals als Urtextausgabe, ergänzt um einen Klavierauszug und eine Continuo-Aussetzung, lädt ein, im gegenwärtigen Weltgeschehen einen wirkmächtigen Kontrapunkt zu setzen.
Und am Ende klingt dann doch, glaube ich, die Intention Bachs trotzdem durch, selbst wenn man sich das nicht annehmen möchte oder wenn man sich nicht dahinter stellen möchte, sondern man ist in dem Fall dann eben doch als Ausführender mehr Kanal als Künstler, sage ich mal, sondern vermittelt das, was Bach und sein Textdichter im Sinn hatten, an ein heutiges Publikum. Und wenn man das ernst nimmt, muss man sich mit dem Text beschäftigen und muss man wissen, was man da singt.
Die ausgezeichnete Sopranistin Dorothee Mielz bezirzt das Publikum in Europa und weit darüber hinaus auf anderen Kontinenten. Ihr Wunsch, Werke von Johann Sebastian Bach wahrzunehmen, ebnet den Weg in ein österliches Musikerlebnis.
Lass irgendwie das Wertewerkzeug in der Schublade und hör mit dem Herzen hin. Es ist ja oft so, dass Menschen hören zu und dann wollen sie das werten. Und gerade Bachs Musik ist, gerade wenn man das Denken eigentlich mal so ein bisschen weglässt, sondern sich ins Fühlen wirklich zugewandte, wirklich intensive, ehrliche, sich selbst zuhören beim Zuhören begibt, dann entdeckt man so viel Neues in der Welt und in sich selbst und wie innig das alles verbunden ist, wenn man es zulässt.